Am 20. Dezember 1943, nur 4 Tage vor Weihnachten, kämpfte ein schwer beschädigter amerikanischer Flying Fortress Bomber mit seinem Flug über dem kriegsversehrten Deutschland. Am Steuer saß ein 21-jähriger Pilot. Die Hälfte seiner Besatzung war verwundet oder tot. Es war ihr erster Einsatz. Eine schlanke, dunkle Gestalt zog an das Heck des Bombers heran. Ein deutsches Messerschmitt-Jagdflugzeug. Und schlimmer noch, der deutsche Pilot war ein Ass, ein Mann, der in der Lage war, den amerikanischen Bomber mit nur einem Druck auf dem Abzug zu zerstören. Was dann passierte, übersteigt die Vorstellungskraft und wurde später als die unglaublichste Begegnung zwischen Feinden im Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Dies ist eine wahre Geschichte von zwei feindlichen Piloten, deren Leben im Himmel über Deutschland an jenem schicksalhaften Tag kollidierten. Ihre unglaubliche Geschichte wird euch inspirieren und in Staunen versetzen. Denken Sie an den Krieg. Männer, die unter anderen Umständen gute Freunde gewesen wären, bringen sich stattdessen gegenseitig um. Soldaten werden in Situationen gebracht, in denen sie Dinge tun, die in anderen Zusammenhängen als schreckliche Versprechen gelten würden. Aber im Krieg können diese als Taten der Tapferkeit angesehen werden. Soldaten erhalten Medaillen für Heldentum und Tapferkeit. Aber sie bekommen auch Medaillen an die Brust geheftet, weil sie Dinge tun, für die sie unter anderen Umständen stattdessen jahrzehntelang im Gefängnis gelandet wären. Auch wenn Kriege nie sanft sind, die Brutalität des Zweiten Weltkriegs übertraf bei weitem alles, was wir je gesehen haben. Sieht man einmal von dem überwältigenden Ausmaß und der Grausamkeit des Holocausts ab, war es die bloße technische Macht allein, die allen Seiten, Alliierten sowie Achsenmächten ermöglichte, die Gewalt in einem Ausmaß, wie es sie noch nie zuvor in einer Schlacht gegeben hatte, gegeneinander zu entfesseln. So wütend über das, was die Nazis getan hatten, malte Pablo Picasso eines seiner berühmtesten Werke, Guernica. Dieses Gemälde wurde zu einer Ikone über den Terror des Krieges auf die Zivilbevölkerung. Angeblich hat ein deutscher Offizier das Gemälde gesehen, darauf gezeigt und Picasso gefragt: "Hast du das gemalt?" Nein, antwortete Picasso. Das waren sie. Der berühmteste oder der berüchtigste Angriff der Alliierten war im Februar 1945 die Bombardierung von der deutschen Stadt Dresden. Englische und amerikanische Bomber warfen in 4 Angriffen über einen Zeitraum von 3 Tagen fast 4000 Tonnen Sprengstoff und Brandbomben sowie Brandsätze auf die Stadt ab. Dresden brach in einem unglaublichen Feuersturm aus. Etwa 25.000 Menschen wurden getötet, hauptsächlich Zivilisten. Viele tausend weitere wurden verletzt. Keine Frage, der Hass auf beiden Seiten war intensiv und schrecklich. Und man kann sich vorstellen, dass weil deutsche, nicht amerikanische Städte täglich bombardiert wurden, der deutsche Hass auf die Amerikaner viel größer war als der Hass der Amerikaner auf die Deutschen. Dies ist der Grund, warum ein bestimmtes Ereignis des Krieges so unglaublich ist. Es war im Dezember 1943. Die alliierten Bombenangriffe waren im vollen Gange. Die Idee war, sie in die Unterwerfung zu bomben, den Feind zu bombardieren, bis er seinen Willen und die Fähigkeit zu kämpfen verlor. Und im Zentrum der amerikanischen Bombardierung waren die monströsen B-17-Bomber als die fliegenden Festungen bekannt. Die Amerikaner bauten über 12.000 fliegende Festungen. Und sie entwickelten einen Ruf als sehr effektive Bomber. Sie warfen mehr Bomben ab als jedes andere US-Flugzeug im Zweiten Weltkrieg. Von den 1,5 Millionen Tonnen Bomben, die auf Nazi-Deutschland und seine besetzten Gebiete durch US-Flugzeuge abgeworfen wurden, waren 640.000 Tonnen, fast die Hälfte, die von B-17-Flugzeugen abgeworfen wurden. Es wurde alles Mögliche getan, um sicherzustellen, dass diese Bomber die maximale Nutzlast tragen und so viel Schaden wie möglich anrichten konnten. Im Dezember 1943 beschlossen die Amerikaner sogar, diese Bomber nicht mehr zu lackieren. Dadurch wurden sie schneller und leichter und sie konnten noch mehr Bomben transportieren. Und an jenem Dezembertag war ein amerikanischer Pilot, Charles Brown, ein 21-jähriger Bauernjunge aus West Virginia, auf seinem ersten Bombenflug. Er startete vom Flugplatz Kimberton in England und flog in einer Höhe von 27.500 Fuß oder etwa 8 Kilometer. Sie sollten die Stadt Bremen in Norddeutschland erreichen, ihre Bomben abwerfen und zurückkehren. Neben Charles Brown und seinem Co-Pilot Spencer Pinky Luke waren 8 weitere Personen an Bord, darunter Funker Dick Peschaut und der Kugelturmschütze Sam Blackie Blackford, zusammen mit den Bordschützen Lloyd Jennings und Alex Yeleschenko. Das Flugzeug wurde Ye Olde Pup genannt, oder von den Männern ganz einfach The Pup. Doch die Dinge liefen nicht gut für Ye Olde Pup und die 10 Männer, die an Bord waren. Etwa 50 Kilometer vor ihrem Ziel geriet das Flugzeug an eine dicke Wand aus Flugabwehrfeuer. Charlie wusste sofort, dass das Flugzeug getroffen worden war. Ein Loch wurde in die Nase des Flugzeugs gesprengt. Der Aufprall im vorderen Bereich war verheerend. Die Flamme scherte einen großen Teil vom Plexiglas des Bombers ab, sodass der Wind bei Minusgraden durch das entstandene Loch eindringen konnte. Der 300 Stundenkilometer schnelle Wind drückte die Temperatur im Inneren des Flugzeugs auf minus 60 Grad Celsius oder 76 Grad unter 0 Fahrenheit. Und das war nur der Anfang der Probleme des Pups. Obwohl er einen weiteren Schlag einstecken musste, was zu einer Fehlfunktion eines der Motoren führte, konnten sie ihr Ziel erreichen und die Bomben abwerfen. Jetzt war das einzige Ziel, nach Hause zu kommen, aber das würde nicht einfach werden. Das Flugzeug war beschädigt und verlor an Höhe. Es lag hinter dem Rest der Bomber des Geschwaders und schon bald war Ye Olde Pup ganz allein über feindlichem Gebiet. Und dann griffen 15 deutsche Kampfflugzeuge an. Kugeln und Kanonen begannen das Flugzeug zu zerfetzen. Schnell war die halbe Besatzung verletzt und der Heckschütze war tot. Der beschädigte Bomber schüttelte sich heftig vom Heck nach vorne. Charlie wusste, dass ein feindliches Flugzeug hinter ihm war, das seine Heckteile zermalmte. Er konnte es spüren, aber er wusste nicht, dass ein Flieger gerade sein linkes Höhenleitwerk abgeschossen hatte, der nur noch 1 Meter Stummel von einem ehemals 5 Meter langen Heckflügel hatte. Das Flugzeug ging in einen tödlichen Sturzflug über. Charlie grub sofort seine Fersen in die Seitenruderpedale und zog den Bügel mit aller Kraft zurück. Die Tragflächen des Bombers reagierten, indem sie in die Luft stemmten, sich stabilisierten und dann nach vorne drückten. Nach einem Absturz auf unter 700 Meter, fast 7 Kilometer, begannen die Tragflächen des Bombers wieder zu fliegen. Aber das Flugzeug sank immer noch. Charlies Arme zitterten. Und gerade als er sicher war, der Pup würde an die Häuser unter ihm kratzen, hob sich ihre Nase zum Horizont. Sie pendelte sich ein und wehte Blätter von den Bäumen. Das deutsche Volk unter ihm blickte ehrfurchtig nach oben und sie vergaßen, vor dem grünen Bomber zu fliehen, der über sie hinwegdonnerte und an ihren Fenstern rüttelte. Erstaunlicherweise verschwanden die feindlichen Kampfflugzeuge, als das beschädigte Flugzeug sich weiter stabilisierte und in Richtung der Küste trudelte. Ihre Piloten waren wahrscheinlich sicher, dass der Bomber dem Untergang geweiht war und abstürzen würde. Kapitän Charles Brown forderte die Besatzung auf, abzuspringen, weil er dachte, dass sie besser dran wären, in einem deutschen Kriegsgefangenenlager, als aus dem Himmel zu fliegen oder in einem Feuerball abzustürzen. Keiner der Männer entschied sich für die Flucht. Sie wollten bei ihrem Kapitän und dem Flugzeug bleiben. Und als sie dachten, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, würde das, was sie als nächstes sahen, sie zum Nachdenken bringen und das Schlimmste befürchten lassen. Ein einsames deutsches 109 Messerschmitt-Jagdflugzeug erschien am Horizont. Aber da ihre Waffen eingefroren waren und ihr Flugzeug verkrüppelt, war die Besatzung von Ye Olde Pup dem Feind hilflos ausgeliefert. Und was für ein Feind das war. Der Pilot der 109, Franz Stiegler, war ein kampferprobtes Ass, der nur noch einen Abschuss brauchte, um das Ritterkreuz zu erhalten, die höchste deutsche Auszeichnung für Tapferkeit. Und jetzt erschien dieses beschädigte Bombenflugzeug am Himmel, reif zum Abschuss. Es sah aus wie ein Geschenk. Das war seine Chance. Obwohl er nie ein Fan der Nazi-Partei war, war Stiegler ein loyaler Deutscher, der sein Land liebte und der die Verwüstung gesehen hatte, die diese Bomber seinem Volk antaten. Außerdem gab es ein persönliches Element. Er hatte seinen einzigen Bruder August durch alliierte Flugzeuge verloren. Jetzt war die Zeit für ihn gekommen, nicht nur Rache zu nehmen, sondern auch das Ritterkreuz zu erhalten. Doch was dann geschah, war jenseits aller Vorstellungskraft und wirklich erstaunlich. Es war nichts von dem, was dieser tapfere Kampfpilot trainiert wurde, zu tun. Es war nichts von dem, was er geplant oder erwartet hatte. Franz hatte Flugzeuge aus der Schlacht in Stücke geschossen zurückkommen sehen. Aber so etwas wie das hat er noch nie gesehen. Jeder Meter des Flugzeugs hatte silberne Löcher, wo die Kugeln eingedrungen waren und die Farbe abgeplatzt war. Franz kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Er konnte nicht glauben, was er sah. Er drückte das Ruder und das Gaspedal ein wenig nach vorne. Er schwenkte seine 109 am Heck vorbei und flog an der rechten Seite des Bombers entlang parallel zum Rumpf. Er scannte das Flugzeug nach Kanonen, die die Besatzung des Bombers noch auf ihn richten könnte. Er sah, dass das Bauchgeschütz fehlte, das aus seiner Halterung gesprengt wurde. Durch die offenen Rippen des Flugzeugs sah er die Besatzung zusammengekauert übereinander, die verzweifelt ihre Verwundeten versorgten, darunter einen, dessen Bein weggesprengt worden war. Franz rückte vor und brachte seine 109er in Position über der rechten Flügelspitze des Bombers. Er konnte sehen, dass die Nase des Bombers weggesprengt war. Der Bomber flog wie von einer unsichtbaren Schnur gehalten. Plötzlich veränderte sich etwas in Franz Stiegler. Ja, diese Männer waren seine Feinde. Und ja, sie bombardierten seine Leute. Ja, ihre Seite hatte seinen Bruder getötet. Ja, er war ein deutscher Jagdflieger und seine Aufgabe war es, feindliche Flugzeuge abzuschießen. Aber er konnte es einfach nicht tun. Es wäre ein offensichtlicher Mord. Stattdessen, zum Erstaunen der Männer in dem angeschlagenen Flugzeug, flog die 109 in Formation direkt daneben und führte die B-17 an dem Flugabwehr-Flakschützen am Boden vorbei, die das deutsche Flugzeug direkt neben dem Bomber sahen und deshalb nicht schießen würden. Die Deutschen hatten selbst einige B-17, also dachten die Männer am Boden, dass dies vielleicht eine von ihnen war. Franz beschützte das Flugzeug, begleitete und führte es hinaus auf die Nordsee in Richtung England. Und dann, als sie vor weiteren Angriffen sicher waren, wieder zum Erstaunen der Männer im Pub, salutierte der deutsche Pilot und flog davon. Das verkrüppelte Flugzeug hat es irgendwie zurück nach England geschafft. Dieser Mann, der geschworen hatte, sie zu töten, hatte stattdessen unter großen Persönlichen alles getan, was er konnte, um sicherzustellen, dass diese Männer, seine Feinde, sicher nach Hause zurückkehrten. Was für eine Geschichte. Wir sind so an all die Horrorschichten gewöhnt, die aus dem Zweiten Weltkrieg kamen. Das ist erbaulich und ab und zu inspirierend, wenn man so etwas hört, nicht wahr? In der Tat, diese Geschichte erinnert an einige Texte aus der Bibel. Schaut euch diese Verse mit mir an. Hier ist Römer Kapitel 5. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Als wir noch Feinde Gottes waren, hat uns der Tod Christi mit ihm versöhnt. Feinde Gottes? Was soll das bedeuten? Viele haben schon von dem amerikanischen Schriftsteller Henry David Thoreau gehört, der im 18. Jahrhundert lebte. Er war ein naturverbundener Mensch. Als er im Sterben lag, fragte einer seiner christlichen Tante ihn: Henry, hast du deinen Frieden mit Gott gemacht? Worauf er antwortete: Tante, ich wusste nicht, dass wir uns jemals gestritten hatten. Aber ich glaube, Mr. Thoreau hat das Thema verfehlt. Man muss nicht ein offener, gottesfeindlicher Gotteslästerer oder ein Atheist sein, um im Widerspruch zu Gott zu sein. Du musst nicht einmal ein offenkundig böser Mensch sein, um im Widerspruch zu Gott zu stehen. Du musst nicht die Fäuste in den Himmel stemmen und ihn verfluchen, um sein Feind zu sein. Stattdessen sind wir alle Sünder. Wir haben alle Fehler gemacht. Wir alle sind Gottes Herrlichkeit nicht würdig. Das allein ist schon genug. Mit anderen Worten, wir sind alle Sünder. Wir haben alle Unrecht getan. Wir haben alle rebelliert und Gott beleidigt. In unseren Worten, unseren Gedanken und unseren Taten. Und tief in unseren Herzen wissen wir, dass das wahr ist, nicht wahr? Stellt euch vor, ihr müsstet vor einem vollkommenen, heiligen und gerechten Gott, einem Gott von unendlicher Reinheit und Vollkommenheit stehen. Wie würdet ihr euch fühlen? Habt ihr in eurem Leben nicht auch Dinge getan, die einen gerechten und vollkommenen Gott beleidigt haben? Habt ihr nicht Dinge getan, für die ihr euch schämt und die ihr jetzt bereut, weil sie falsch waren? Ich glaube, jeder von uns hat Dinge getan, von denen wir wirklich nicht wollen, dass andere Leute davon erfahren. Und wenn wir uns schämen würden vor anderen Menschen, wie würden wir uns dann vor einem heiligen Gott fühlen? Was haben wir gerade gelesen? Als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde Gottes waren, ist Christus für uns gestorben. So wie Franz Stiegler hätte sterben können, und zwar zu Recht, denn schließlich war Krieg, und die Männer von Ye Olde Pub hätten seine Feinde aus dem Himmel holen können. So hätte Gott zu Recht unsere Welt zur Zerstörung verurteilen können. Stattdessen aber schickte er Christus, um sie zu retten. Hört zu. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Welt zu verdammen, sondern damit sie durch ihn gerettet werden kann. Ja, vielleicht habt ihr etwas getan, für das ihr euch schämt, etwas, von dem ihr wisst, dass es falsch ist. Aber Jesus ist gekommen, um euch zu retten und nicht, um euch dafür zu verurteilen. Ja, vielleicht habt ihr euch schuldig gemacht, indem ihr etwas ganz Böses getan habt. Aber Jesus ist gekommen, um euch dieses Übel zu vergeben und nicht, um euch dafür zu verurteilen. Das bedeutet, dass Gott mit uns versöhnt ist, mit euch, mit mir. Trotz allem, was wir selbst getan haben und den Fehlern, die wir gemacht haben. Die Frage ist also folgende: Wirst du dich jetzt mit ihm versöhnen? Ihr kennt jetzt die unglaubliche Geschichte von Ye Olde Pub und den beiden feindlichen Piloten Charles Brown und Franz Stiegler, die nicht an jenem kalten Dezembertag über dem vom Krieg zerrissenen Himmel über Deutschland endete. Nein, das war erst der Anfang. Wie ich schon sagte, das Flugzeug hat es ganz knapp nach England zurückgeschafft. Charles Brown flog noch ein paar Einsätze und kehrte dann nach Amerika zurück. Er heiratete, gründete eine Familie und lebte den amerikanischen Traum. Doch er konnte nie vergessen, was im Himmel über Deutschland im Jahr 1943 passierte. Wer war dieser deutsche Pilot? Warum hat er sie nicht abgeschossen? Die Fragen wurden mehr und mehr. Schließlich 1989 gab er eine Anzeige in einem Mitteilungsblatt für ehemalige deutsche Luftwaffenpiloten auf und fragte, ob jemand die Identität des Piloten, der die B-17 gerettet hat, kennt und bat, wenn ja, Charles Brown zu kontaktieren. Und dann, am 18. Januar 1990, ungefähr 47 Jahre nach diesem schicksalhaften Tag, erhielt Charles Brown einen Brief mit der Post. Lieber Charles, all diese Jahre habe ich mich gefragt, was mit der B-17 passiert ist. Hat sie es geschafft oder nicht? Ja, es war Franz Stiegler, der selbst seit Jahren versucht hatte herauszufinden, was mit der Besatzung geschehen war, die er gerettet hatte und das unter schrecklichem Risiko für sich selbst. Warum? Denn wenn die Behörden herausgefunden hätten, was er getan hatte, hätte man ihn vor ein Kriegsgericht gestellt und wegen Hochverrats erschossen. Anstatt einen feindlichen Bomber abzuschießen, wie er es hätte tun sollen, hat er sie nicht nur ziehen lassen, sondern er beschützte sie und führte sie zurück in Sicherheit. Die Nazis hätten keine Gnade mit ihm gehabt. Er konnte niemandem die Wahrheit sagen. Er hatte dem Feind zur Flucht verholfen. Wenn ihm jemand diese Tat anhängen würde, wusste er, dass ihn dann ein Erschießungskommando erwartete. Während des Krieges war eine Frau hingerichtet worden, weil sie in ihrer Arbeitspause in einer Munitionsfabrik einen Witz erzählt hatte. Ihr einziges Verbrechen war zu sagen, Hitler und Göring stehen auf dem Berliner Funkturm. Hitler sagt, er wolle etwas tun, um ein Lächeln auf die Gesichter der Berliner zu zaubern. Also sagt Göring, warum springst du nicht? Das war's. Das ist alles, was sie gesagt hat. Aber jemand hörte, wie sie den Witz erzählte und hat sie verraten. Die Tatsache, dass die Frau eine Kriegswitwe war, machte keinen Unterschied. Hitlers Blutrichter Roland Freisler befahl ihre Ermordung wegen Verstoßes gegen das Subversionsgesetz. Das haben sie mit einer Frau gemacht, die nur einen Witz erzählt hat. Ja, es gibt keinen Zweifel, was sie mit einem Luftwaffenpiloten gemacht hätten, der einer amerikanischen B-17 geholfen hat, wieder in Sicherheit zu sein, obwohl er sie hätte abschießen können. Franz Stiegler wäre hingerichtet worden. Sein Geheimnis blieb bei ihm. Schließlich war Franz Stiegler ausgewandert nach Vancouver, Kanada, wo er ein erfolgreicher Geschäftsmann war und eine Familie gründete. Als er dann die Anzeige in der Zeitung sah, wusste er, dass es der Pilot der Crew war, die er gerettet hatte. Und so erhielt Charlie den Brief mit der Postabsenderadresse von Franz drauf. Er begann zurückzuschreiben, aber warf es dann weg. Stattdessen rief er die Auskunft in Vancouver an, fragte nach einem Franz Stiegler, bekam die Nummer und rief ihn an. »Ist dort Herr Franz Stiegler?«, fragte Charlie. »Ja«, antwortete Franz. »Das ist er.« »Der Franz Stiegler, der im Zweiten Weltkrieg geflogen ist?«, fragte Charlie. »Ja«, antwortete Franz. »Franz, ich glaube, wir kennen uns schon lange. Hier ist Charlie Brown, der Pilot der B-17.« Während sie sich unterhielten, begann Franz Dinge zu beschreiben, die nur der deutsche Pilot hätte wissen können. Erstaunt sagte Charlie, »Ja, du bist es.« Charlie und Franz, ehemalige Feinde, die geschworen hatten, sich gegenseitig zu töten, haben ein Treffen vereinbart. Und was für ein Treffen es war. Sie wurden gute Freunde. Dieser erstaunliche Akt der Gnade und Erlösung machte landesweit Schlagzeilen. CBS News würde es später vermarkten als die Geschichte eines Kriegstreffens, das nur aufgrund des Mitgefühls eines Feindes stattfand. In den Jahren nach ihrem ersten Wiedersehen reisten Franz und Charlie quer durch Nordamerika und erzählten ihre Geschichte vor Bürgervereinen, Luftfahrtmuseen oder Militäreinheiten, die sie einluden. Aber es war nicht nur die Geschichte von Charlie und Franz. Nach einem ihrer späteren Treffen in einem Flugzeughangar kamen zwei andere Männer auf sie zu. »Franz, hier sind zwei Herren, die dich gerne kennenlernen möchten«, sagte Charlie mit einem unterdrückten Grinsen. Er lenkte Franz unter dem Flügel hervor und ins Licht. Der erste Veteran, der Franz erreichte, war Charlies alter Kugelturmschütze Sam Blackie Blackford, dessen breiter Schnauzbart jetzt grau war und sein Kopf war kahl, bis auf eine graue Haarsträhne über den Ohren. Blackie begann zu weinen, als er die Hand von Franz kräftig schüttelte und sich weigerte aufzuhören. Der andere Veteran war Charlies Funker, Dick Peschaut, dessen Haare weiß geworden sind und dessen Augen sanftmütig hinter einer schildpattfarbenen Brille waren. Charlie schlang seine Arme über Franz und Blackie und umarmte sie. Blackie ist zusammengebrochen. Er schluchzte und dankte Franz, dass er sein Leben verschont hat und sagte, weil Franz nicht abgedrückt habe, konnten seine Kinder und Enkelkinder das Leben erleben. Peschaut hing seine Arme schweigend um Franz und die anderen, als die vier sich zusammendrängten. Was kann ich dem noch hinzufügen, außer zu sagen, dass in gewisser Weise, was Franz Stiegler für diese Männer getan hat, Jesus Christus für uns getan hat. Für euch, für mich, aber in einem noch größeren Ausmaß. Als wir noch Feinde waren, ist Christus für uns gestorben. Und in diesem Tod bietet er ihnen Gnade, Erlösung und Leben. Warum nicht die Hand ausstrecken und es für sich selbst annehmen, während wir beten? Lieber himmlischer Vater, wir sind so dankbar für die Gnade, die uns in Jesus geschenkt wurde. Ja, wir haben es nicht verdient. Wenn wir es täten, wäre es keine Gnade. Ich danke dir dafür und wir alle können sie für uns beanspruchen und das Geschenk des Lebens empfangen, das du uns anbietest. Wir beten dies alles in Jesu Namen. Amen. Die Geschichte der beiden feindlichen Piloten Franz Stiegler und Charlie Brown hat Menschen in aller Welt inspiriert und ermutigt. Taten der Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Gnade sind Eigenschaften, die wir bewundern, aber wir finden sie nicht oft in unserer Welt. Franz Stiegler hat sicherlich das Richtige und Edle getan. Sein Akt der Freundlichkeit und Barmherzigkeit gab das ultimative Geschenk des Lebens. Es ist eine Erinnerung daran, dass auch wir Güte, Freundlichkeit und Gnade erfahren haben. Gottes Geschenk der Gnade gibt uns inneren Frieden, Glück und ewiges Leben. Wenn Ihnen unsere Reise durch den Himmel über dem kriegszerstörten Deutschland im Zweiten Weltkrieg gefallen hat und unsere Überlegungen zu Gnade und Hoffnung und Glück, die Gott uns anbietet, dann besuchen Sie uns nächste Woche wieder, wenn wir eine gemeinsame weitere Reise des Lebens teilen. Bis dahin, denkt an das endgültige Ziel der Reise des Lebens. Nun, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Es wird nicht mehr geben, weder Tod, noch Leid, noch Geschrei. Es wird keinen Schmerz mehr geben, denn das Frühere ist vergangen.